No.
Go. No.
Go.
Der Fußball-Podcast
über Rapid
und die Austria.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist NoGo mit Ausgabe 128. Stefan, grüß dich.
Hallo Markus.
Wie geht's uns soweit? Alles gut?
Ich kann nicht klagen.
Darf ich sagen, alles im grünen Bereich?
Alles im grünen Bereich. Ja, wie geht's dir mit deinem Pfeilchen?
Ja, ich denke mal bis Donnerstag kann ich wieder normal sehen.
Okay. Ich glaube auch, das heilt ja schnell. Ich spreche aus Erfahrung.
Ja.
Eine Woche so, eine Woche so. Ich bin hin und her gerissen.
Ja, wir haben es ja auf Social Media gehabt, als es schon ein paar, soll ich sagen, Diskussionen, angenehme Diskussionen soweit gab. Fußball ist ein Tagesgeschäft. Mal.
Hoffst du?
Ist es einfach. Also Stefan, da wissen wir ja beide doch jetzt zu Genüge. Wir machen es jetzt schon ein, zwei Tage. Und mal bist du in der Scheißgassen, mal bin ich in der Scheißgassen und
oft sind wir beide in der Scheißgasse.
Ich wollte schon sagen, genau, dass wir beide außerhalb der Scheißgasse sind, kommt selten vor.
Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ja, wir haben es ja auch immer mal wieder mit unserem guten Alex in der Konversation, der ja meint, beide Wiener Vereine müssen eigentlich wieder nicht nur national, sondern auch international um Titel mitspielen. Ja, schauen wir mal, ob wir das noch erleben.
Wobei, wenn wir mal einen Meisterschaftsentscheider in der Derby haben, wäre es schon noch schön.
Ja, super. Also ich will gar nicht wissen, was dann mit unserem Podcast los ist und auch mit unseren Hörerzahlen los ist und im Stammtisch los ist. Also wäre auf jeden Fall in diversesten Aspekten sehr reizvoll.
Genau, dann können wir davon leben.
Vielleicht. Ja. Immerhin mal für einen Monat.
Oder ein paar Tage.
Ja.
Gut, Markus, es war eine trotzdem ereignisreiche Woche, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen auf Rapid-Seite jetzt eine Hochschaubahn der Gefühle, auf der Austria-Seite eigentlich auch, nur dass wir eben unten angefangen sind und jetzt sind wir gerade ganz oben am Peak. Aber fangen wir mal mit Rapid an, weil da hat sich ein bisschen mehr getan, auch aufgrund des zusätzlichen Spiels. Mhm. Wie geht's dir? Wie war es in Prager?
Ja, ich sag mal, ich glaube, irgendwie so die ersten 4 Minuten sagen einfach schon sehr viel aus. Eigentlich muss nach wenigen Sekunden schon 1-0 führen, dass Bejote nicht macht. Ja, war schon hart zu sehen, hart zu verarbeiten. Ich glaube, die Nachbarschaft war entertained bei uns, nachdem die Terrassentür auf war. Und danach gleich rot. Und da hatte ich ein ähnlich gutes Gefühl, gut in Anführungszeichen, wie in Krakau. Wenn da der VAR sich das anschaut, dass dann von Gelb auf Rot gewechselt wird. So war es dann leider auch. Also eben stattdessen, dass man schon ganz früh 1-0 führt und die Sache dann ganz anders angehen kann, glaube ich, und den Gegner schön geschockt hat, ist man eben kurze Zeit später, steht es weiter 0-0 und man ist einer weniger. War mit Sicherheit keine Absicht von Krikic. Krikic war halt unglücklich, aber kann und darf man so geben, die rote Karte. Also wie gesagt, ich habe es schon so befürchtet gehabt.
Marvin Martins gefällt das.
Ja, du. Einfach, ja. Einfach deppert zum Handkuss gekommen, bin jetzt gespannt, habe bis jetzt noch nicht gehört, wie lange er dann tatsächlich gesperrt wird. Fix ist, dass er im Rückspiel definitiv fehlt. Das heißt, da werden wir dann Sangaré und Oswald auf der Doppelsechs sehen. War mir eigentlich dann auch klar, dass einfach, weil Burgstaller für das Team wichtiger ist, dass Beo dann ziemlich wahrscheinlich geopfert wird und dafür Oswald kommt. Und genauso ist es ja dann auch gehandhabt worden. Man muss aber sagen, aber Rapid hat es dann auch in Unterzahl gut gemacht, vor allem in der ersten Halbzeit gut gemacht, ist in Führung gegangen, hat sich dann nach einem Corner das 1-1 eingefangen, war eigentlich unnötig, ist jetzt, ja, sagen wir mal, kann man in der Situation mit Sicherheit besser verteidigen, auch zu 10, gerade bei einer Standard darf man das besser machen. Und in der zweiten Halbzeit war es halt einfach so, dass der Druck kontinuierlich zugenommen hat, auch wenn man auch da die gute Möglichkeit hatte. Und da war es halt wirklich die Zehennagel vor Burgstall im Absatz, sonst hätte er den Doppelpack geschnürt, wo man die Portugiesen nicht schocken können. und erneut aufgezeigt hat, dass sie hinten drin verwundbar sind. Die haben aber auch eben auch halt wiederum gezeigt, dass sie in der Offensive durchaus hohe Qualität haben oder gute Qualität haben und da auch jeden Gegner gut wehtun können. Und denkt man so summa summarum war es okay und verdient, dass man als knapper Verlierer vom Platz gegangen ist. Schön wäre es natürlich, oder toll wäre es gewesen, wenn wir wirklich hätte das X mitnehmen können. Wir haben beide 2-1 für Prager getippt. Von daher beide 5 Punkte hier das richtig vorausgesehen. Ich muss sagen, aber eben durch, es war ein guter, für mich couragierter Auftritt, eben vor allem so lange in Unterzahl. Man war auch mit einem Mann weniger, nicht chancenlos, hat wirklich die Rapid-Tugenden an den Tag gelegt, hat trotz allem auch seine Chancen gehabt, das eine Tor gemacht und wenn man mit gleicher Anzahl, also 11 gegen 11 im Rückspiel, den Fans im Rücken und nochmal so einer couragierten Einstellung und Leistung, ist, denke ich mal, zu Hause alles möglich.
Genau, das heißt, nach der Niederlage hatte ich so das Gefühl, dass es zwar eine Niederlage war, ist schon wieder ein typischer Stefan-Satz, aber ich meine, die Rapid-Fans waren eigentlich guter Dinge, dass das noch zu Hause gedreht werden kann, weil Prager nicht so übermächtig erschien und Rapid natürlich 85 Minuten oder fast 90 Minuten geschwächt am Platz war.
Ja.
Jetzt nach Sonntag. Ist dein Gefühl anders oder ist dein Gefühl gleich? Wir teasern jetzt ein bisschen Sonntag die erste Saisonniederlage in der Bundesliga für Rapid gegen Blau-Weiß Linz.
Ja.
Was hat das mit den Spielern gemacht oder was hat das mit deinem Gefühlskorsett gemacht?
Stand jetzt ist es eigentlich so, dass mich natürlich diese Niederlage in Linz ärgert. Daher ärgert, weil sie, glaube ich, vermeidbar gewesen wäre. Ich sehe es da eigentlich in weiten Teilen so wie Robert Klaus. Der hat es, glaube ich, nach dem Spiel schon ziemlich gut auf den Punkt gebracht. So wie, und das kam ja nicht unbedingt von Rapid-Seite, man jetzt in den ersten 8 Partien schon ein bisschen in den Himmel gelobt wurde. So gut ist man nicht oder war man nicht. Aber jetzt auch wegen diesem einen schlechten Spiel für mich will ich jetzt nicht alles verteufeln. Definitiv nicht. Das hat jetzt Spaß gemacht, die ersten 7 Spiele definitiv. Das in Prager, muss ich sagen, auch wenn ich die Leistung wertschätze, die trotz anderem gebracht worden ist, hat mich das Spiel extrem viel Nerven gekostet und war für mich schwer zum Anschauen, einfach von Aufregung und weil man es so sehr halt mitgelitten hat. Und das in Linz, so wie es auch, glaube ich, anderen gegangen ist, hat mich schon geärgert, weil da hat eben, ich glaube, die letzten Prozentpunkte haben dort gefehlt und da war die Einstellung eben nicht so, wie ich es mir wünsche. Und der Beginn war ganz in Ordnung, aber einfach der letzte Nachdruck hat gefehlt. Und das kombiniert mit diesmal wenig erspielten Chancen, wenig Durchschlagskraft vorne drin und einfach immer mal wieder großen, groben Fehlern in der Defensive plus wenig Cleverness, war einfach dann eine Mischung, die diese deutliche Niederlage gebracht hat. Manche werden jetzt sagen, boah, 3-0 dann bei Blau-Weiß Linz verlieren und es hätte ja theoretisch eigentlich noch höher auch sein können und aber du kennst meine Aussagen schon von vergangener Zeit und dazu stehe ich nach wie vor. Lieber kriege ich einmal ordentlich auf den Sack, als dann ein paar Mal knapp zu verlieren. Und könnte gut sein, dass es jetzt so ein Schuss vor dem Bug war zur richtigen Zeit und auch nicht so, oh ja, jetzt haben wir knapp 2-1 verloren und es war unglücklich und Schiedsrichterentscheidung und bla bla blub, sondern war verdient verloren, auch wenn es hier und da trotz allem die ein oder andere strittige Situation gab. Und genauso wie Burgstaller, glaube ich, in 35 Jahren immer noch Großes leisten kann, hat man gesehen, das kann ein Ronny Waldo auch noch. Ist aber so für mich jetzt in dem Spiel, auch wenn die anderen Linz auch alle gut waren, aber der Einzige, der so wirklich voll gefährlich war und dann den halt oftmals so sträflich allein lassen, ja gut, dann muss man sich nicht wundern, wenn es wie in der PK von Klaus und Hedl sagt, wenn man dann eben einen Arsch versohlt bekommt. Auch von Blau-Weiß Linz. Also ich glaube, egal, wenn es dann eben zum Beispiel zum Cup, der steht jetzt dann auch wieder an, zumindest jetzt für euch, wenn man nicht mit der richtigen Einstellung rangeht, dann kann man unter die Räder kommen oder eben das Ding verlieren und in der Bundesliga sowieso. Also von daher fand's, war auch so, dass diese, die neu rein rotierten Spieler wie ein Lang, ein Schaub, glaube ich, seine Rückkehr bis jetzt noch nicht gerechtfertigt worden, dieser Transfer. Bis weit unter seinen Möglichkeiten, nicht nur in dieser Partie, sondern leider oftmals, wenn er zum Zug gekommen ist, ein Lang als Joker hier und da auch schon aufgezeigt, hat sich eben deswegen diesen Startelf-Einsatz, glaube ich, auch verdient gehabt, aber auch nicht zeigen können, dass er den jetzt einen anderen dafür raus aus der Startelf von dieser, glaube ich, jetzt schon eingespielten Elf rauskicken könnte oder sollte und man ihn bringt. Und an Maxl Hofmann, so wie ich ihn zuletzt verteidigt habe, muss ich auch diesmal sagen, er war mitverantwortlich und ein Unsicherheitsfaktor diesmal. Ja, ich glaube, auch wenn es mal weiterhin so ist, dass ich an seinem Einsatz nie zweifeln werde, war es halt einfach, er hat 1-0 mit eingeleitet, zuerst einen Fehlpass gespielt, dann den Zweikampf verloren und dann, wo er, glaube ich, noch kurz vor dem Strafraum die Möglichkeit hätte, Goalgänger mit dem Foul zu stoppen, nicht gemacht. Dadurch ist 0-1 gefallen. Bei dem 0-2 hätte man vielleicht Foul vorher an Krikic geben können, kam aber auch mit der Linie so vertreten und das weiterlaufen lassen. Dann verliert Royao den Zweikampf, zieht auch dann da das Foul nicht, wo keine Notbremse gewesen wäre. Also eben eine Mischung aus nicht bereit genug, nicht konsequent genug und nicht clever genug. Und ja, so ist halt eben dann diese klare Niederlage zustande gekommen. Wie schon gesagt, nichts, ich will deswegen nicht sagen, jetzt ist alles scheiße, fix nicht. Ich glaube, man wird Rapid in den nächsten zwei Partien gegen Braga und die Bullen mit einem ganz anderen Gesicht sehen. Beides auch zu Hause. Und ja, schauen wir dann einfach mal, wenn das jetzt so ist, wie ich es hier und da schon auch erzählt habe, dass das jetzt eben ein Ausrutscher war und man zum Beispiel bis Länderspielpause, aber ansonsten an die restlichen, an die vorigen Leistungen anknüpfen kann. Dann passt und man zieht hoffentlich seine Learnings draus. Wenn sowas aber halt wieder regelmäßiger vorkommen sollte, dann, ja, dann wird man ähnliche Probleme haben und ähnliche Schwierigkeiten laufen, wie es in den vergangenen Saisonen auch der Fall war.
Und wenn ich jetzt die Aussage, mich an die, an die Doppelbelastungsaussage von Stefan Helm erinnere, dann habe ich da sowas Ähnliches vom Kapitän Seidel von Rapid-Zeiten gehört. Also der hat jetzt nicht sich über die Doppelbelastung aufgeregt, aber in einem Interview, ich weiß jetzt gar nicht für welchen Sender, aber weil ich recherchiere immer gründlich, deswegen schaue ich mir sowohl ORF als auch Sky an, ja, hat er gesagt, es ist halt auch schwierig, wenn du dann Europacup spielst und dann am Wochenende wieder Bundesliga und dann quasi in die Provinz nach Linz fährst, zu Blau-Weiß, ein kleiner Verein, das ist halt immer schwierig, sich da auch wieder zu motivieren. Was hältst du von solchen Aussagen? Mich hat das schon gewundert, dass man da noch nicht einmal Gruppenphase spielt und schon so ein bisschen arrogant rüberkommt im Interview nach einer Blau-Weiß-Linz-Niederlage.
Auf der einen Seite, glaube ich, kann man die Aussage verstehen. Ich glaube, es ist oft so für viele, wenn eben ein Highlight und dann ansteht und oder sagen wir so, mehrere Highlights und dann eingebettet halt ein Ligaspiel, eben so wie du sagst, in der Provinz dazwischen, verstehe ich das schon irgendwo, dass man in solche Schwierigkeiten mal geraten kann. Aber auch da, Robert Klaus hat gesagt, ja, mit Sicherheit ist es so, dass diese Belastung ein gewisser Faktor ist, aber deswegen haben wir nicht verloren, sondern wir haben verloren, weil eben der Fokus und die nicht voll da war, weil die Leistungsbereitschaft nicht voll da war, weil die Spieler nicht an ihr Limit gegangen sind. Und wenn man eben nicht diese 100% gibt, sondern es sind nur 80-90%, dann wird man oftmals eben diese Probleme bekommen. Blau-Weiß Linz hat es auf der anderen Seite auch gut gemacht, muss man sagen. Habt ihr ja auch schon leidvoll erlebt, dass es dort nicht einfach ist zu spielen. Ich glaube, wenn sie so weitermachen, können dann auch noch andere Mannschaften dort ihre Probleme bekommen, wenn sie nicht an ihr Limit gehen. Und so hat eben diese sag mal, ist dann aus grün-weißer Sicht eine toxische Mischung entstanden. Wir waren nicht auf unserem Niveau. Blau-Weiß Linz hat sich sehr gut präsentiert und damit ist es eben so klar ausgegangen. Also
finde ich halt schon ein bisschen problematisch, als Profi so eine Einstellung zu haben. Ich weiß, es ist schwer, es menschelt und es war ja auch, wie die Austria in der Gruppenphase gespielt hat, auch schwer, da jetzt da auch in der Meisterschaft die Leistung zu bringen. Aber ich finde, man darf als Kapitän so ein Interview einfach nicht geben.
Ja, also bin ich bei dir. Das ist vielleicht nicht die glücklichste Aussage. Ist, glaube ich, eine ehrliche Aussage irgendwo, aber lässt ihn und
nicht
die Mannschaft nicht im besten Licht dastehen. Ja, dann ist halt die Frage, bringe ich da vielleicht halt noch mehr Jüngere, die hungriger sind und froh, mehrere Chancen in der Bundesliga zu spielen und rotiere halt mehr. Aber ja, es ist wie so oft, wie du es machst, ist falsch. Hast es in Klagenfurt vielleicht zu viel rotiert, in Anführungszeichen, und dann nicht gewonnen, sondern nur 1-1 gespielt, obwohl die Chancen da waren. Und jetzt halt hier weniger und dann erst recht unter die Räder gekommen. Hinterher ist man eben oft schlauer und fix ist für mich, es war zu wenig. Ich glaube schon, aber deswegen ist auch schon eine Vorbereitung darauf gelegt worden, dass man diese Mehrfachbelastung schon simuliert und das den Spielern so mitgibt. So wie du richtig sagst, die Gruppenphase hat nicht mehr begonnen und man ist fix in der Gruppenphase. Ob man jetzt dann 8 oder die 10 Spiele hat, macht es Kraut dann auch nicht mehr viel fetter. Man wird da durchgehen müssen und durchkommen müssen und es ist fix ein No-Go. Und dass man öfters solche Leistungen dann an den Tag legt, weil dann ist es mit meiner Prophezeiung, man kommt in eine Gruppenphase, jo, okay, haben wir jetzt schon geschafft, aber wird sich locker, in Anführungszeichen, oder für die Top 6 qualifizieren, dann alles nicht mehr so locker, weil man eben solche Punkte dann leichtfertig herschenkt, weil einfach die Einstellung nicht stimmt und die Spieler nicht genug motiviert sind, dann wird man es auch in diese Richtung keinesfalls einfach haben.
Ja, wenn es eine knappe Top-6-Qualifikation für die Wiener Clubs gibt und Blaues Linz da auch noch mitmischt, dann sind wir schon mal hinten in der Tabelle.
Jo.
Also Stand jetzt.
Stand jetzt, ja. Das ist klar. Ja, du, ich glaube, auf der anderen Seite, selbst wenn man sich jetzt nur knapp für die Top-6 qualifizieren würde, das Wichtigste ist mal da reinzukommen. So wie ich schon mal gesagt habe, ich glaube, die Top-2 sind dieses Jahr noch nicht Klammer, noch nicht möglich. Da gehört einfach eben für mich dieser schon oftmals heraufbeschworene Konstanzfaktor noch mehr rein. Und ich glaube jetzt nicht, dass dann 3 und 4 irgendwie schon so weit weg sind. Ich glaube, da ist dann alles eng beieinander und dann muss man sich halt da noch viel mehr fokussieren. Aber Meisterrunde war bis jetzt nicht unser Paradestück oftmals.
Ja. Ja, und Robert Klaus war zu Recht angefressen.
Ja, vollkommen, dass er da angefressen und gewissermaßen auch irgendwo enttäuscht ist, kann ich voll und ganz nachvollziehen, aber genauso wie er es nicht macht, kommt es auch von mir nicht und bestimmt auch allen anderen Fans nicht, dass man jetzt eben wieder drauf drischt. Ja, es war ein schlechtes Spiel, sollte sich das jetzt wieder mehr wiederholen, dann gibt es gewisse Sachen zu hinterfragen, wenn das jetzt erstmal ein Ausrutscher war, der eben für die nächsten 6-8 Wochen halbwegs einmalig war, dann passt's. Jetzt haben wir 2 Spiele hintereinander verloren, aber trotzdem finde ich es halt komplett konträr. Das Prager-Spiel war erstens mal ein anderer Gegner, aber war für mich die Leistung okay. Und wenn man da eben alles gibt und ich habe das Gefühl, die hauen alles raus, dann darf man ja immer verlieren. Aber den Eindruck hatte ich eben in Linz nicht und deswegen bin ich, genauso wie viele andere Grünweiße, hier schon irgendwo angefressen. Verzeih es aber, wenn es nicht in dieser Tonart weitergeht.
Braucht der Kader noch Verstärkungen für die internationale Aufgabe? Ist er vielleicht zu dünn und zu qualitativ, also qualitativ noch nicht bereit auch für die Doppelbelastung?
Ja, also die Verantwortlichen sind davon überzeugt. Ich selbst hätte es, glaube ich, wie einige anderen schon gedacht, dass Sattelberger nachbesetzt wird, weil ja, das wäre schon eben, hier ist so für mich die Top 3 im zentralen Mittelfeld gewesen. Auf der anderen Seite steht natürlich, ja, dann wäre jetzt wieder ein Oswald zu wesentlich weniger Einsätzen gekommen und der hatte eben das Glück oder wie auch immer, oder die Chance eben auf 2 Positionen zum Einsatz zu kommen, hat es jetzt auch beide schon bedient und für mich in der Saison jetzt auch beide ordentlich. Habe ich in der Vorbereitung noch anders gesehen, aber hat sich hier verbessert, auch David aber auf den Faktor wieder konstanter beweisen müssen, dass er da geeignet ist. Manche einer hätte gern gesehen, so ein Hybrid, eben der Sechser und vielleicht auch Innenverteidiger spielen kann. Wäre, glaube ich, auch eine coole Sache, hier noch diese Möglichkeit zu haben. Innenverteidigung haben wir jetzt noch einen Schöller in der Hinterhand, der halt jetzt noch verletzt oder jetzt erst wieder im Aufbau ist. Der, glaube ich, denke ich mal, im großen Bild des Trainerteams schon die dritte Geige nach Rau Jau und Zvetkovic spielen sollen wird oder könnte. Aber ja, wie gesagt, der ist erst wieder Reha, hat jetzt noch keine Pflichtspiele in den Bayern, hat die Vorbereitung nicht mitmachen können. Also da wird es halt auch noch dauern. Von daher fände ich es jetzt nicht so schlecht. Kann es aber auch nachvollziehen, dass man sagt, okay, diese Truppe hat sich jetzt für die Ligaphase qualifiziert und sich dann eben auch verdient. Aber ja, wir wissen alle, Profigeschäft ist hart und die Verdienste von gestern sind morgen schon nichts mehr wert oder nicht mehr viel wert teilweise.
Ja, zumindest wenn es dann ohne Titel endet, vergisst man das dann oft schnell.
Ja, aber du auch, ja, es war ja auch so, ich meine, es war schon vorhin klar, James Holland, glaube ich, großen Anteil gehabt, jetzt erst bei Talk und Tore wieder gewesen, dass die Austria es noch geschafft hat, sich international zu qualifizieren, auch wenn man es im Endeffekt jetzt nicht nutzen konnte, aber deswegen hat er dann trotzdem mal gesagt, hey James, das war so wertvoll, jetzt kriegst du trotzdem noch einen Vertrag. Ja, so weit geht es ja, halt im Profigeschäft da nicht.
Weiß man ja auch nicht, ob es solche Gespräche noch geben hätte können.
Ja.
Ich weiß es nicht.
Aber du weißt, was ich meine oder worauf ich
hinaus will. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, natürlich. Ja. Ich weiß in 70% der Fällen, was du meinst.
Und der Rest sind halt die Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich.
Genau.
Stefan, ja. Gibt es noch Fragen deinerseits? Oder?
Nein, ich bin froh, dass du das heute, dass dein Referat heute auch noch Fragen zugelassen hast, weil die letzten zwei Wochen hast du mir alle Fragen, die ich mir im Vorhinein ausgedacht habe, die ich dich fragen könnte und die mich interessieren, hast du dann schon vorweggenommen.
Okay.
Und dann bin ich wieder blöd dagestanden, nachdem du mich da ausgefratschelt hast bei der Austria.
Gut, Stefan, ja, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann kommen wir zur Austria. Und soweit ich das gesehen habe, beziehungsweise im Vorfeld zu beurteilen war, ist es ja schon eine Überraschung gewesen, dass man den LASK schlagen konnte. Natürlich am wichtigsten, dass die drei Punkte in Favoriten bleiben konnten, aber auch von der Leistung her, was ich so mitgekriegt habe, dürft ihr zufrieden sein.
Da können wir hochgradigst zufrieden sein, meiner Meinung nach. Ja, es war eine Überraschung, dass der LASK nicht gewonnen hat oder nicht drei Punkte beziehungsweise einen Punkt auch mit nach Hause genommen hat aus der Generali Arena. Das war das erste Mal seit dem Aufstieg des LASKs, dass dass die Austria in der Generali Arena gegen den LASK gewonnen hat. Das ist noch nie passiert seit dem Stadionneubau. Der letzte Heimsieg war ja noch 2017 im Ernst-Happel-Stadion. Und eine zweite Überraschung ist natürlich jetzt die Tabelle, dass auf einmal die Austria die Nummer 1 in Wien ist, das war auch überhaupt nicht vorhersehbar für mich und glaube ich auch für ganz viele Veilchen. Deswegen
für mich auch Tag, nicht.
Für dich auch nicht, ja, natürlich, ja. Und ich konnte meinen, ist natürlich eine Momentaufnahme, Fußball ist ein Tagesgeschäft, Runden passiert wie Civilization, aber trotzdem eine schöne Momentaufnahme, an die ich vor einer Woche nicht glauben konnte oder wollte oder ja, mir meinen kühnsten Träumen nicht vorgestellt hat. Es war natürlich ein Druck auf der Mannschaft, auf dem Verein, diese Unruhe, die da gerade stattfindet, auch zwischen diese tiefen Gräben da in der AG und im Verein selbst. Das bleibt wahrscheinlich auch nicht spurlos an den Spielern hängen und deswegen waren meiner Meinung nach die Vorzeichen jetzt als Fan nicht so gut, wie man es vielleicht auf Spielerseite erwarten hätte können, weil ja der LASK in dieser Saison jetzt auch noch nicht so die Top-Leistungen gezeigt hat, beziehungsweise immer nur phasenweise Top-Leistungen und dann während des Spiels immer wieder zurückgefallen sind, leistungstechnisch. Und der Auftritt am Donnerstag gegen Bukarest war jetzt ja auch kein Honigschlecken, kann man sagen. Das heißt, die Vorzeichen sind rein sportlicher Sicht gar nicht so schlecht gestanden. Und Manchester City hatten wir in der letzten Runde, das heißt, den Gegner hatten wir hinter uns gebracht. Und es gibt im Clubfußball ja kaum stärkere Gegner als Manchester City.
Und selbst gegen den hat man nicht verloren.
Und selbst gegen den hat man nicht verloren, ja. Zum Spiel selbst, die Austria hat relativ sehr druckvoll begonnen. Innerhalb von 10 Minuten oder 15 Minuten hat man eigentlich schon das Gefühl gehabt, ein komplettes Spiel gesehen zu haben, mit 100%igen Torchancen, die nicht genutzt wurden, mit aberkannten Toren, mit gelben Karten, mit rassigen Spielszenen. Ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, ohne da jetzt eingebildet wirken zu wollen, aber Stefan Helm hat auf mich gehört und hat das Anlaufverhalten nochmal trainiert mit der Mannschaft, weil das Pressing hat gestern sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Die Spieler haben gewusst, wo sie stehen und die Fans haben ja sehr oft kritisiert, dass das Konzept fehlt, der Spielplan fehlt, dass das nicht erkennbar ist und dass es da halt von der Trainerseite her qualitative Makel gibt. Das hat man gestern auch überhaupt nicht gespürt. Man hatte das Gefühl, dass die Austria in jeder Phase das Spiel in der Hand hat und vor allem, dass in jeder Phase, und es gab durchaus unterschiedliche Phasen in dem Spiel, dass in jeder Phase die Spieler gewusst haben, welche Phase des Spiels gerade ist und was sie zu tun haben. Und das hat mich dann auch sehr überrascht und sehr positiv überrascht. Also da gab es in der ersten Halbzeit sehr viel Pressing-Phasen. Am Ende der ersten Halbzeit hat man sich dann ein bisschen zurückgezogen. In der zweiten Halbzeit hat man dann eher versucht, Nadelstiche zu setzen und das Spiel kompakt zu halten, sich kompakt zu stehen und dem LASK weniger Lücken zu geben. Also das hat wirklich super funktioniert. Und das Problem, was die Austria noch hat, ist ein altbekanntes Problem. Das sind die Tore, die man bekommt, die oft an Slapstick grenzen. Das war ein Herausspielen von hinten, was nicht funktioniert hat. Zusammenspiel zwischen Verteidigung und Torwart war nicht ideal. Und ein schlampiger Pass von Barry hat dann dazu geführt, der glaube ich zu Dragovic gehen sollte, der Pass, den hat ein LASK-Spieler locker abfangen können und hat den Ball dann weiterverarbeiten können und ist dann quasi im Tor gelandet und schon steht es 1-0 oder 0-1, obwohl man eigentlich die bessere Mannschaft war und schon zwei Tore geschossen hat, die dann aberkannt wurden und das war einfach in der Gefühlswelt dann wieder so, man bekommt dann einfach eine Watschen, jetzt hat man 20 Minuten lang einen schönen Auftritt gesehen oder 19 Minuten lang und plötzlich steht es 0-1. Aber, und das hat mich dann auch schön überrascht, die Austria hat weitergespielt, hat weitergemacht und hat weiter gepresst und quasi im Gegenzug ist dann auch schon das 1-1 gefallen, eine schöne Vorlage von Andy Gruber auf Malone, der köpfelt rein. Und Malone ist jetzt endlich wieder mal ein Stürmer, der es schafft auch, sich gegen Verteidiger durchzusetzen mit seiner Körpergröße. Ich meine, ich will jetzt noch nicht Haris Tapakovic zu ihm sagen, als er die stärkste Zeit im Verein gehabt hat, aber der hat schon auch die Verteidiger vom LASK im Griff gehabt und hat auch mit seiner körperlichen Präsenz und seinem Einsatz da schon noch Situationen entscheiden können und den Unterschied ausmachen können. Genauso auch wie Nick Prelitz, der kein Tor geschossen hat, aber trotzdem eine sehr engagierte, couragierte Leistung gebracht hat, der auch zwei, drei Top-Chancen vorgefunden hat, die noch vergeben hat, aber die Sicherheit kann ja noch kommen. Also das funktioniert, die Aufstellung funktioniert, da hatte ich auch Bauchweh, Stefan Helm hat dieselbe Elf aufs Spielfeld geschickt, die auch schon gegen Hartberg drangekommen ist, wo man ja mit einer Viererkette gestartet hat, so auch gestern. Mein Gedanke vor dem Spiel war, wie kann man jetzt schon wieder mit einer Viererkette starten, das hat weder in der Vorbereitung funktioniert oder gescheit funktioniert, noch eben gegen Hartberg. Aber ich wurde gestern wirklich besseren belehrt und man hat dann auch gesehen, dass das gute Trainingsklima, was da immer und das harte Training, was da immer angesprochen wird in den Pressekonferenzen und Interviews, dass dem wirklich so ist und dass das anscheinend wirklich auch die ersten Früchte trägt. In der zweiten Halbzeit war es dann, wie gesagt, ein sehr kompakter Auftritt von der Austria, wo man versucht hat, Nadelstiche zu setzen. Und ein so ein Nadelstich hat dann zum Schluss auch zum 2-1 geführt, zum Siegestreffer Mandy Fischer, der wirklich eine, auch schon in den letzten Runden meiner Meinung nach, eine sehr kämpferisch starke Leistung der Zuckerbässe spielt. Also der ist jetzt wieder in Form oder immer mehr in Form und findet zurück zu alter Stärke. Vielleicht kann man da jetzt doch sagen, was natürlich gemein ist, weil man da jetzt dann nicht dabei ist, aber also nicht involviert und keine Internas kennt, aber vielleicht hat er noch Dragovic ein bisschen eine Arbeit abgenommen und hilft ihm da jetzt die Mannschaft zu führen oder zumindest den hinteren Teil der Mannschaft zu führen und Fischer kann sich wieder mehr auf seine Qualitäten konzentrieren, ist unbestritten der Kapitän und unbestritten auch der Leader auf dem Feld, ist omnipräsent, spricht mit dem Schiedsrichter, spricht mit der Mannschaft, also macht da seine Sachen sehr gut. Und dementsprechend kann man da wirklich sehr zufrieden sein. Ja, sonst gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, außer dass wir dann gestern in Feierlaune waren nach dem Schlusspfiff.
Genau, und die Feste die man hat zum Feiern, sollte man dann auch natürlich auch gleich ausnutzen, ist ganz klar, weil wir wissen, Tagesgeschäft, es kann auch schon wieder ganz anders aussehen demnächst.
Ja. Wir wollen es aber jetzt nicht herbei.
Nein, was ich für dich persönlich natürlich nicht hoffe. Lass mich bitte ausreden, mein Freund.
Entschuldigung.
Dann aber zuletzt, ich meine, Fisch, okay, wir sind jetzt ausgenommen, wobei du bist ja trotz allem schon eine Ausnahme von einigen Austrianern, wie ich es so mitgekriegt habe. Bei anderen war ja der Kapitän trotz allem schon in der Kritik, wie andere erfahrene Spieler, wie Ranftl zum Beispiel ja auch. Aber gestern jetzt für dich durch die Bank gute Leistung und wie sehr ist jetzt Dragovic schon im Flow und integriert in der Mannschaft? Also wie klappt es da mit der Abstimmung schon deiner Meinung nach?
Ja, Dragovic ist integriert und ist auch ein Leader am Feld nach wie vor. Also das hat er eigentlich seit Spiel 1 nicht abgelegt. Ist aber auch für den, das muss man leider auch noch dazu sagen, noch nicht ganz am Level und ist immer wieder für den einen oder anderen Fehlpass noch gut und hat uns gestern auch, glaube ich, einmal wirklich in die Bredouille gebracht, wo es dann noch 2-1 für den Lask hätte stehen können. Aber man muss schon, und auch Reini Ranftl, dem ist gestern wieder nicht alles gelungen. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass da wirklich alle jetzt gestern fehlerfrei gespielt haben. Es ist natürlich auch noch viel Arbeit und viel Entwicklung notwendig, um da auch gut oder um konstant gut performen zu können. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber gestern war wieder mal eine Austria-Mannschaft auf dem Feld. Ähnlich wie beim WRC vor 2 Wochen, meiner Meinung nach, aber schon ein bisschen weiter. Also das hat man jetzt da wirklich schon gemerkt, wo der eine auch für den anderen gelaufen ist. Und wenn der Ranftl einen Fehlpass gemacht hat, war schon ein anderer Austria-Spieler da. Und wenn der Winlöf einen Ball verloren hat, dann war da hinten der Galvao und so weiter und so fort. Also das hat gestern wirklich funktioniert. Man ist als Mannschaft aufgetreten und das hat mir so gefallen. Und ich glaube, das hat auch den Fans imponiert. Und deswegen war da noch die Stimmung und die Euphorie so gut. Man muss jetzt natürlich die Kirche im Dorf lassen und das, man hat jetzt 2 Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage. Das ist jetzt keine makellose Statistik und Bilanz, darüber muss man sich im Klaren sein. Aber man hat 2 Heimspiele in dieser Saison gespielt und bei beiden Heimspielen überzeugen können. Noch einen Schritt weiter gemacht. Man hat den unangenehmen Gegner Hartberg hinter sich lassen, da auch punkten können. Die Hartberger sind stark, also das ist jetzt kein Manchester City, aber sie gehören wahrscheinlich auch für das Spielsystem der Austria zu den unangenehmen Gegnern der Liga. Der LASK war immer ein Angstgegner in den letzten Saisonen und ist wahrscheinlich noch immer ein Angstgegner, wenn man dann wieder nach Linz kommt, beziehungsweise ein Gegner, wo man eher in der letzten Zeit das Momentum auf der Seite der Linzer hat. Deswegen war der Sieg dann gestern auch umso schöner und die Schwiegereltern sind alle LASK-Fans, waren auch im Stadion und ich hatte auch schon Angst, ihnen danach unter die Augen treten zu müssen. Aber das habe ich dann natürlich mit stolzer Brust getan.
Passt. Ich habe wir haben ja parallel gespielt, dann eben natürlich das Rapid-Match geschaut und von der Austria nur die Highlights, so wie es bei uns eben oft der Fall ist. Da habe ich jetzt nichts gesehen. Jo, gut, die Szene beim 0-1 jetzt mal ausgenommen, aber da war jetzt nicht nur Schein Radlinger involviert, um nochmal auf ihn zu sprechen kommen. Aber ich habe eben schon wieder hier und da gelesen, erneut größere Kritik an ihm. Kommt die jetzt aufgrund der Highlights nicht nachvollziehen? Gibt es von dir da irgendwas Neues zu sagen? Oder?
Ich kann dazu sagen, dass nach dem Gegentor Mirko Kos Sprechgesänge von der Osttribüne gekommen sind und es hat auch von der Osttribüne so ausgeschaut, als hätte sich Schein Radlinger da irgendwie vertändelt und den Ball schlampig gespielt. Das ist ja auch eines der größten Vorwürfe seiner Kritiker, dass er eben nicht so stark am Ball ist. Und dann hat das natürlich ins Bild von vielen gepasst und hat sie dann zu Mirko Kos Sprüchen animiert. Ich habe da natürlich nicht mitgesungen. Du weißt, ich bin ein sehr friedliebender Mensch und ich finde, dass man solche Konflikte innerhalb des Vereins lösen soll und dass sich da die Fans auch ein bisschen zurücknehmen sollen und vor allem die Mannschaft supporten sollen, die auf dem Platz steht, weil jeder, der das Dress der Austria trägt, gibt hoffentlich alles auch für die Farben und für den Verein und tut auch alles, um das Spiel zu gewinnen und man macht nicht absichtlich Fehler, aber es hat von unserer Tribüne, also von der Osttribüne, von der Fantribüne so ausgesehen, als hätte sich der Radlinger wieder mal oder wieder mal, ist jetzt auch unfair, hätte sich da leicht vertändelt. Und ich habe dann auch gesagt, ja, das Tor gehört ihm. Ich habe mir dann auch die Highlights nochmal angeschaut und bin dann auch zu dem Entschluss gekommen, dass er da eigentlich relativ machtlos war. Also
ja, ich glaube, es war kein idealer Ball, da ein Bedrängnis, aber
Er hat den Ball zum Dragovic gespielt. Der Dragovic hat, anstatt dass er ihn vorspielt, wieder zurück zum Radlinger gespielt. Und dann kam der Pass irgendwie wieder zurück zum Dragovic, vom Dragovic zum Barry und der Barry wollte ihn dann wieder zurück zum Dragovic spielen und da hat ihn dann ein Lask-Spieler abgefangen. Das war einfach zu lange hinten hingespielt und wenn man da unter Druck ist, dann muss man sich da irgendwie befreien. Auf die Aussagen, warum er den Ball nicht einfach vortrischt, meine Antwort, wenn das heutzutage 2024 nicht ins Taktik-Korsett passt, dann kriegt man Schimpfer vom Trainer und vom Trainerteam. Die Spieler sind oft aufgrund der taktischen Vorgaben dazu angehalten, von hinten heraus zu spielen und so das Spiel aufzubauen. Also so wie in den 90er Jahren, so ein Fußball, wo der Dormann den Ball hat und dann automatisch nach vorne trischt und schaut, wer den dann bekommt, das gibt es halt heutzutage nicht mehr. Das findet man ganz selten im Fußball.
Ja, da bin ich voll bei dir und ist ja auch richtig, aber es sind ja mündige Menschen und Spieler und da gilt es ja eben auch abzuwägen und die richtigen Entscheidungen zu treffen zwischen, ja, jetzt wird es zu eng, aber um weiterzuspielen, jetzt muss ich ihn schlagen, dass man nicht permanent und sofort jeden Ball nach vorne trischt, da bin ich natürlich ganz bei dir.
Ja, da hast du vollkommen recht. Wüsste ich jetzt aber auch nicht, ob ich als Radlinger da jetzt davor gedroschen hätte, weil wie die zwei Pässe, die der Radlinger gespielt hat, waren sichere Pässe und waren jetzt, glaube ich, nicht sehr. Also ich hätte eher den Dragovic in die Pflicht genommen und gesagt, du hättest das Spiel dann nach vorne verlagern müssen.
Okay, also ich glaube, dass an dem zweiten Ball nicht optimal war, den da zu spielen, aber wie gesagt, ja. Ich bin auch weit weg davon zu sagen, das war jetzt sein Fehler, sondern es war einfach, ich glaube, da haben eben diese drei, vier Spieler alle ihre Aktien dran.
Ja, und Radlinger hat den Ball, also gut, das ist eine Szene, die man diskutieren kann. Ich sehe da maximal eine Teilschuld bei Radlinger. Maximal, ja. Dann einmal hat er bei einem Corner einen super Reflex gehabt, wobei man auch sagen muss, da ist er zentral angeköpfelt worden von einem Lask-Spieler. Da hat er jetzt nur die Hand hinhalten können. Vielleicht hätte er einen Klasse-Tormann gefangen. Er hat ihn halt weggefäustet, aber er hat ihn auch nicht vors Tor gefäustet, sondern seitlich weggefäustet. Und ja, sonst hat er Gott sei Dank nicht viel zu tun gehabt. Also ich finde, den Radlinger kannst du vom letzten Sonntag gar nicht so gerade kritisieren, weil er einfach aufgrund des Spielverlaufs auch nicht so präsent war. Was ja auch einmal ein gutes Zeichen ist.
Ja. Dann war euer Präsident bei Sky am Mikrofon, ich glaube in der Halbzeit war es, und hat da einiges... Ja, ist zu einigen Themen befragt worden, eben auch diese punkto Grabenkämpfe, die du da angesprochen hast. Er hat natürlich vieles beschwichtigt, gesagt, na, von großen Streitereien sind wir da weit weg und es gab auch keine Schreiduelle nach dem Europacup aus, sondern ja, es ist emotional diskutiert worden, aber auch nicht mehr. Aber irgendwie ein bisschen schon mitgeflossen, sage ich jetzt mal so unterschwellig, dass die Situation um Jürgen Werner schon eine ist, die polarisiert und am Köcheln ist. Und ich fand die Fragen auch relativ gut und provokant von Sky hier und dass anscheinend das Stadionverkauf dann mit der Initiator sein dürfte, um Jürgen Werner dann irgendwie auszubezahlen und in Anführungszeichen loszuwerden.
Ja, da geht es um diesen Syndikatsvertrag mit Jürgen Werner. Man kann anscheinend, wenn man, man kann in dieses Jahr mit einer hohen Verzinsung noch auskaufen. Also die Gruppe um Jürgen Werner, die Anteile, kann man da als Verein wieder zurückkaufen. Aber im nächsten Jahr hat dann der Jürgen Werner ein Vorverkaufsrecht auf die Anteile von der anderen Investorengruppe rund um Harreiter, Hensel und Alaba.
Vorkaufsrecht, oder?
Vorkaufsrecht. Ja.
Okay.
Ja, Vorkaufsrecht. Mhm. Falls ich was anderes gesagt habe, ihr kennt es mich. Ihr könnt euch das ja dann eh selbst zusammenreimen, was ich meine. und darum geht es jetzt wahrscheinlich. Also es dürfte da Panik herrschen, dass Jürgen Werner zu mächtig im Verein wird und man braucht, also der Syndikatsvertrag gibt da eben jetzt Fristen her, die da einzuhalten sind, wenn man da irgendwie die Anteile wieder zurückhaben will. Jürgen Werner würde dann ausgekauft werden, nicht ausverkauft werden, ausgekauft werden. und mit einer saftigen Verzinsung wahrscheinlich und hätte das dann quasi das Thema Austria mit einem erfolgreichen Investment abschließen können. So zieht er weiterhin auch sportlich die Zügel. Darüber kann man jetzt streiten, ob er das gut oder schlecht macht. Nach Sonntag werden jetzt wahrscheinlich wieder mehr sagen, ja, ist ja nicht so schlecht und die Transfers waren auch nicht so schlecht. In der nächsten Runde, wenn es dann gegen Alltag geht und wenn wir aus dem Cup rausfliegen, dann ist wieder alles scheiße, was da vom Sportvorstand kommt und vom Ort Lechner. Also da bin ich auch sehr vorsichtig jetzt mit Kritik. Ich fand die Fragen von Sky nicht provokant, ich fand die sehr berechtigt und ich fand das, also so stelle ich mir auch Journalismus ein bisschen vor, dass man da auch wirklich unangenehme Fragen stellt. Ich fand die Antworten vom Golovic leider nicht sehr gut und auch nicht sehr professionell, weil ich finde halt, dass dieses Interview eher dann noch mehr Feuer entfacht hat, als einzudämmen und das ist jetzt halt der falsche Zeitpunkt. Dass es diese Grabenkämpfe gibt, das ist jetzt kein Geheimnis, aber trotzdem denke ich mir, dass man sowas doch im Sitzungssaal hinter verschlossenen Türen besprechen soll, ausdiskutieren soll und sich auch einigen soll und dass man wirklich nach außen hin als Einheit auftritt. Ich meine, da gab es vor 2 Monaten noch eine Pressekonferenz, wo sich der Sportvorstand, der Finanzvorstand und der Präsident da vor die Presse gesetzt haben und gesagt haben, wir sind ein Team und wir arbeiten alle toll zusammen und es passt kein Blatt zwischen uns und jetzt da kann man im Nachhinein oder dass man nach außen hin nicht zusammenhält und das auch mit Aussagen unterstreicht und dann sich nicht zu Jürgen Werner bekennen kann, auch wenn es vielleicht im Hintergrund gerade Bestrebungen gibt, die ja auch vertraglich geregelt sind und dass er ja auch nichts Bösartiges ist, da die Jürgen Werner Gruppe oder die Gruppe um Jürgen Werner auszukaufen, das kann ja alles sein, das darf ja alles sein, aber ich finde trotzdem, nach außen hin sollte man wenigstens einheitlich auftreten und stark auftreten, weil das macht ja dann auch was mit der Mannschaft und das macht ja dann auch was mit den Fans und da gibt man da ja nur noch mehr Pulver ins Fass und das ist ja eh schon alles so explosiv. Also ich fand die Aussagen vom Golovic eher unglücklich.
Okay.
Bin jetzt aber da auch irgendwie zwischen den Sesseln, also ich bin jetzt kein Jürgen Werner Fan und will den unbedingt im Verein halten, also ich will, dass der Austria sportlich gut geht und dass da eine nachhaltige Entwicklung gibt, mit welchen handelnden Personen auch immer, bin da zu weit draußen, um da jetzt wirklich eine fundierte Meinung haben zu können, aber trotzdem, es ist halt ein Wahnsinn, wenn es solche Interviews gibt, meiner Meinung nach. Da sage ich lieber nichts.
Ja, aber jetzt liegt eben das Kind im Brunnen und wir werden schauen, wie die ganze Sache weitergeht. Wird, so wie wir es ja schon mehrfach auch behandelt haben, einiges vom Stadionverkauf abhängen. Das ist jetzt auch schon mehrfach nach hinten geschoben worden. Ich denke mal, das war auch nicht die optimale Kommunikation von Austria damals. Das heißt, ja, bis Juni ist die Geschichte abgeschlossen, jetzt verzögert sich alles, auch wenn es natürlich heißt und da vertraue ich jetzt einfach drauf, dass es auch stimmt, dass es natürlich keine Probleme dadurch gibt in Punkten Liquidität und so weiter und dass man einfach eben sich die Zeit nimmt, um das Beste dann herauszuholen für den Verein. Aber ja, ich denke mal, so wie du gesagt hast, jetzt mit Golovic bist du nicht zufrieden oder hätte man alles besser formulieren können oder gar nichts sagen, hätte man auch hier vielleicht keinen konkreten Zeitraum nennen sollen, wenn sich dann halt alles oder die Befürchtung da ist, dass es halt doch dann später wird.
Ja, ich meine, der Syndikatsvertrag ist ja zum Teil anscheinend öffentlich oder man kennt halt die Inhalte auch von vergangenen Interviews. Trotzdem, vor allem gerade als Präsident muss ich dann schon nach außen hin auch das Gesicht des Vereins im Hinterkopf haben und der weiß schon ganz genau, was er mit den Aussagen bewirkt. Das ist meine Meinung. Und ich weiß halt nicht, ob das jetzt so gut ist, wenn man immer alles so klar anspricht.
Ja, wir dürfen gespannt sein, wie die ganze Geschichte weitergeht. Wir werden natürlich es aufmerksam verfolgen und dann auch nicht davor scheuen, weiter die Sachen zu thematisieren und unsere Meinung kundzutun diesbezüglich.
Genau. Und das Startelfalter war 27,7 Jahre.
Damit,
bam.
Ja, und damit eben gab es Tweet auf Twitter schon, das älteste in dieser Bundesliga-Runde, knapp vor oder hinter, jemand würde sagen, dem GRK, der 27,6, LASK 27,2 und Rapid ist da jetzt auf Platz 4 gewesen, eben mit 25,1 Jahren. Da war der jetzt in Linz der älteste, erfahrenste Maxi Hofmann mit 31 und dann die jüngsten jeweils Böckle, Sangaré und Lang sowie Bayo mit jeweils 22 Jahren. In Prager war es minimal höher, da war 25,6 das Durchschnittsalter, mit dem Ältesten natürlich Burgstaller 35 und die Jüngsten auch dabei eben Sangeré und Jansson sowie Bejo mit 22.
Ja.
Dann zum Abschluss der Runde lässt sich noch sagen, Rapid hat es geschafft, gleich 5 Kicker von Blau-Weiß Linz in die Elf des Tages zu befördern. Gratulation dazu. Und die Austria hat es geschafft, mit Fischer und Melon hier 2 Spieler zu stellen.
Ja, das ist vollkommen verdient.
Damit dürfen wir jetzt die vergangenen Spiele abschließen, Stefan.
Genau.
Und kommt nach den Geschichten, die auch rund oder bei der Austria rund ums Sportliche passieren, also im Verein, zum Tippspiel, würde ich sagen.
Der No-Go-Tipp
der Woche.
Dort haben wir den Mattes an der Spitze mit 48 Punkten, gefolgt von der Rapid-Viertelstunde, die jetzt an diesem 5. Spieltag mit 14 Punkten die meisten eingefahren hat und insgesamt 46 Zähler am Konto hat, genauso wie der Jens. Grüße nach Deutschland 46, der Leonardo 45, FR10 43, auch Grüße hier nach Deutschland, Solo Viella 43, Orti 85 43 und auch der Wickerl hat 43. Also da geht alles noch eng zu und wir haben jetzt noch 4 Partien, um den August abzuschließen. Stefan, bei uns hat sich eigentlich nichts geändert, weil du hast 7 Punkte gemacht, ich habe 7 Punkte gemacht. Das heißt, du liegst immer noch vor mir, hast jetzt 36 Punkte am Konto.
Plus 7 Punkte liege ich vor dir.
Plus einen halben Spieltagssieg auf deiner Seite. Der fehlt mir, das heißt, ich muss mehr Punkte, also die 7 Punkte aufholen, beziehungsweise 8 Punkte mehr machen wie du, um dich noch überholen zu können. Oder jetzt eben den Tippspieltag gewinnen, weil derzeit hast du sozusagen das Sternchen auch noch auf deiner Seite, wenn man so auf die Liga umlegen will. Ich habe 29 Punkte im Moment. Ja, und jetzt die entscheidenden 4 Partien, um hier nochmal den August, wie gesagt, abzuschließen und auch zu definieren, wer landet vor wem, wer holt sich den ersten Platz in unserem Tippspiel in diesem Monat. Stefan und mein einer werden es ziemlich wahrscheinlich nicht sein. Und auf die wartet ein netter Preis, Stefan.
Genau, es gibt ein Goodiebag vom Standard. Was genau drinnen ist, das werdet ihr dann im Nachhinein erfahren, weil das weiß ich selber noch nicht.
Okay. Und jeder, der jetzt schon mit am Start ist, kennt sich sowieso aus. Jeder, der noch nicht mit am Start ist, kein Problem. Man kann sich jetzt an diesem letzten Spieltag, wenn man so will, im August schon mal warm machen für den September. Und Stefan, wie und wo geht es?
Genau, auf kicktipp.at/nogo könnt ihr euch registrieren und für unser Tippspiel anmelden und einfach mitmachen, Spaß haben und gemeinsam mit Gleichgesinnten oder mehr oder weniger Gleichgesinnten tippen. Es wird jedes Monat auf Null gestellt. Es gibt immer wieder kleine, aber feine Preise von uns auch zu gewinnen. Und ja, deswegen ist auch jetzt noch möglich, obwohl die Meisterschaft schon im Gange ist, da mitzutippen und dann vor allem ab September auch um den Sieg mitzutippen.
Genau, das Ganze ist gratis, also ihr müsst nichts dafür zahlen, sondern könnt jederzeit, wie gesagt, einsteigen, kostenlos mitspielen und trotzdem was gewinnen. So, die finalen 4 Partien im August sind: am Mittwoch ist die Austria im Cup-Einsatz und bei ASK Öd um 19 Uhr gefordert oder ab 19 Uhr gefordert.
Genau, das wird ein 0-3.
Hat der Steffen ein 0-3, bei mir steht hier 0-4. Einen Tag später, um 21 Uhr, geht es darum, Rapid, schaffen sie es in die Ligaphase der Europa League oder wird es, in Anführungszeichen, nur die Conference League? Hätte beides mit sich sein, für und wieder Conference League wahrscheinlich, theoretisch, kommt natürlich auch auf die Liga dann an, auf die vielleicht machbarere Gegner. In der Europa League gibt es etwas mehr Startgeld. We will see. Rückspiel, im Hinspiel, wie gesagt, eine knappe 2-1 Niederlage. Stefan, was glaubst du, wie geht es jetzt im Rückspiel aus?
1-1.
1-1. Mein Tipp, 3-1.
Okay.
Dann am Freitag sind unsere beiden Zweierteams im Einsatz. Und zwar Rapid 2 um 18 Uhr bei der Admira gefordert. Ist schon so eine Art kleines Spitzenspiel. Admira bis jetzt mit 9 Punkten am Konto und Rapid 2 sogar deren 10. Stefan, was sagst du hier?
1-0.
1-0 und mein Tipp 2-2. grün-weißen Jungs schaffen es also, meiner Meinung nach, ungeschlagen zu bleiben. Schauen wir mal. Eineinhalb Stunden später, also gerade wenn dieses Spiel eigentlich fast aus sein wird von Rapid 2, sind die Young Violets gefordert, und zwar gegen Neusiedl am See.
2-1, wir kommen wieder zurück auf die Siegerstraße.
Du 2-1, ich habe jetzt eigentlich auch 2-1. Das heißt, ich werde da noch was anpassen und sag 2-0.
2-0, okay.
2-0. Ja, also Young Violets, ja, jetzt zuletzt mit einer klaren Niederlage gegen Donaufeld. Rapid 2 mit einem klaren Heimsieg gegen Voitsberg. Da konnte Grün-Weiß die Serie fortsetzen für die Young Violets. Kurzzeitig gestrauchelt. Schauen wir mal jetzt, wie es weitergeht. Wir sind ja der Meinung, kehren auf die Siegerstraße zurück, wie es der Stefan gesagt hat. Und ihr könnt auf die Siegerstraße, wie der Stefan auch schon ausführlich erklärt hat, einbiegen im September, wenn es dann wieder losgeht.
Das sollten wir aber auch jetzt schon noch tippen, die drei Spiele, oder?
Genau, Stefan, da hast du ganz recht, weil die September-Spiele sollten wir jetzt dann auch gleich tippen. Da stehen am Sonntag dann noch 4 Partien aus, um den neuen Monat zu starten. Und zwar sowohl die Kampfmannschaften, unsere beiden Kampfmannschaften, der Herren als auch der Damen, sind am Einsatz. Und schon gegen die Mittagszeit geht's los mit dem ersten Pflichtspiel der Rapid-Frauen in Esslingen.
Genau, puh. Ja, was sage ich da? Ich sage 0-3.
Du sagst 0-3, ich sage 1-3. Und die Austria-Frauen wollen ihren Lauf fortsetzen zu Hause gegen den LASK.
Genau, 5-0.
5-0, das stimmt. LASK ist Aufsteiger.
LASK ist Aufsteiger und noch nicht so gut angekommen in der Frauen-Bundesliga.
Sage ich 4-0. Und dann jeweils wieder um 17 Uhr haben wir die Austria zu Gast in Altach?
0-1.
Ich sag 1-1 und Rapid zu Hause gegen Salzburg.
2-3.
Sag ich 2-1.
Der No-Go-Tipp
der Woche.
Jo, von deiner Seite aus gibt's hier gleich etwas zu Altach zu sagen.
Ja, natürlich kann man was über Altach sagen. Altach, ein sehr unangenehmer Gegner für die Austria, vor allem wenn man sich an die letzten Saisonen zurückerinnert, war es immer schwer für uns im Ländle zu bestehen. Waren oft auch schmerzhafte Niederlagen dabei und so wird es jetzt hoffentlich nicht sein. Deswegen auch mein euphorischer Tipp und 1-0 wäre schon ein Riesenerfolg, vor allem wenn man sich Altach anschaut, wie man da in die Saison gestartet ist, im Cup gleich ausgeschieden gegen Donaufeld eben. Joachim Standfest war schon angezählt und dann kam auf einmal das Spiel gegen den LASK, wo man dann überraschenderweise gewinnen konnte und eigentlich Joachim Standfest in den Sattel zurückkatapultiert hat. Dann gab es da noch den Sieg gegen den WRC, den so auch niemand auf den Zettel gehabt hat. Und gegen Salzburg hat Altach auch nicht so schlecht gespielt. Und hat sich da auch noch sehr gut gehalten. Also ich finde, dass die spielen bis jetzt eine sehr ordentliche Bundesliga-Saison und sind ein nicht zu unterschätzender Verein, der sehr unangenehm zu bespielen ist und der sicher mit sehr viel Selbstvertrauen zu Hause auf die Austria treffen wird, ist derzeit eben Sechster mit 6 Punkten in der Tabelle. Die Austria ist Vierter mit 7 Punkten in der Tabelle. Also Altach einen Punkt hinter beiden Wiener Clubs und haben jetzt eben 2 Niederlagen, 2 Siege zu Buche stehen in dieser Saison. Gegen die Austria hoffentlich dann auch die dritte Niederlage, aber ja, mal sehen. In den letzten Saisonen war Altach ja eher näher am Abstieg als in den Top 6 zu finden. Wird diese Saison wahrscheinlich auch wieder schwer für die Vorarlberger in die Top 6 zu kommen. Aber ja, was tangieren uns die Altacher, wenn wir so einen Verein wie die Austria lieben?
Wenn du, ja, das Wir spricht nicht für uns beide, sondern.
Okay, ja, ja.
Aber ja, natürlich, ich weiß, du meinst die violette Seite, ja.
Der Saisonstart war natürlich das Cup aus gegen Donaufeld 2:0 und dann eben die Auftaktniederlage in der ersten Bundesliga-Runde, das 1:2 gegen Tirol, das habe ich euch vorher unterschlagen. Und dann stand Joachim Standfest schon in Kritik und eigentlich schon kurz vor der Entlassung, auch laut Sportdirektor Kirchler. Und mit dem Sieg gegen den LASK und den WRC hat er sich dann wieder eben zurück in den Sattel katapultiert. Für die Austria immer ein unangenehmer Gegner im Ländlich. Ich wiederhole mich jetzt schon wieder, deswegen bin ich ruhig und frage dich, wie schaut es denn bei Rapid gegen Salzburg aus?
Ja, vorher darf ich noch sagen, wo ich gerade lese hier und dein Stichwort krieg unterschlagen, dass hier ein der David Evemade ja bei euch jetzt debütiert hat.
Ja.
In der Kampfmannschaft. Das heißt, das ist jetzt irgendwie so der neue Trend. Jedes Spiel gibt ein neuer Youngster sein Debüt in der Austria-Kampfmannschaft, oder wie?
Ja, wobei Evemade schon öfters im Kader war. Ich weiß gar nicht, war das wirklich das Debüt?
Also ist hier so aufgelistet worden von der gesamten Bundesliga-Liga-Debütanten, okay, in Runde 4. Also ich vertraue dem jetzt einfach mal.
Ja, nein, dann wird es auch sein Debüt gewesen sein. Er war schon öfters im Kader, hat vor allem in der letzten Saison eine sehr starke Saison für die Young Violets in der Regionalliga Ost gespielt. Und ja, er ist dann in der 93. Minute oder 92. Minute reingekommen. Es war ein rein taktischer Wechsel, um da noch Zeit zu schinden in der Nachspielzeit. Also man kann nicht viel über ihn sagen. Ist ein Außenbahnspieler, sehr, sehr schnell. Und ja, hat sich wahrscheinlich erst auch mal sein Debüt verdient. Ist aber einer, der schon länger mit der Kampfmannschaft zusammentrainiert und der auch schon öfters im Kader war.
Hat auf jeden Fall dann noch die Siegprämie mit einstreichen dürfen.
Genau. Ich will auch nicht Nein dazu sagen.
Ja, logisch, logisch. Dann von meiner Warte aus gibt es jetzt noch zwei Punkte oder ja, gleich zwei leichte Vorschauen. Zum einen Braga, die haben das vergangene Wochenende positiv hinter sich gebracht und haben einen 3:1 Heimsieg einfahren können gegen Morerense und ja, damit jetzt insgesamt 4 Pflichtspielsiege in dieser Saison feiern dürfen, sind jetzt nach insgesamt 8 Pflichtspielen in dieser Spielzeit noch ohne Niederlage. 6 Siege, 2 Unentschieden gab es. Das heißt, dickes Brett zu bohren für Rapid. Im Hinspiel war es ja so, dass Brummer verletzt ausgewechselt werden musste, anscheinend mit einer Zerrung. Ich habe zwar recherchiert, aber nichts gefunden. Moutinho hat damals auch ausgefallen, auch zu ihm leider nichts gefunden. Ich hoffe einfach aus Rapid-Sicht, dass beide natürlich bald wieder fit werden, aber noch nicht am Donnerstag. Weil das wäre mit Sicherheit schon ein Vorteil, wenn diese beiden nicht zur Verfügung gestanden wären, würden. Jetzt in der Liga ist es natürlich so, dass Braga, würde sagen minimal, vielleicht im ähnlichen Stil wie Rapid, etwas rotiert hat und da ein paar anderen Spielern, die einen Vorzug gegeben hatte. Startalter war das 26,1 gegen Rapid, zuletzt das gleiche Startalter, aber wie gesagt eben der ein oder andere Spiel im Einsatz und eben auch mit Roger, der 18-jährige Youngster im rechten Mittelfeld am Start. Bin mal gespannt, ob jetzt dann hier im Rückspiel mehr Erfahrung am Platz stehen wird auf dieser Position. Damit rechne ich eigentlich schon. Zu Salzburg, denke ich mal, braucht man nicht allzu viel sagen. Haben jetzt am vergangenen Wochenende das Spiel verlegen lassen gegen Hartberg, um sich dann voll auf die Champions League Quali oder das Champions League Playoff konzentrieren zu können. Gab schon gegen Dynamo Kiew im Hinspiel einen 2:0 Erfolg. Also ich denke mal, es ist schon so gut wie in trockenen Tüchern, dass man hier in der Ligaphase mit dabei wird, sein wird. Genauso wie Sturm dann auch. 2 österreichische Vertreter in der Königsklasse könnten sich sehen lassen und hätten für Rapid natürlich noch den zusätzlichen Effekt, dass dass man Rapid erstmals in der Youth League mit dabei wäre, weil eben Salzburg, die hier den Meistertitel geholt haben, dann zusätzlich eben noch durch den Champions League Platz auch qualifiziert werden und Rapid danach rücken würde. So viel nur dazu. Es war in den letzten 2 Partien, dass man 2:0 gewonnen hat, 1:0 beim LASK und eben 2:0 aus gegen Dynamo Kiew. Aber summa summarum hat man auch schon die ein oder anderen Gegentreffer kassieren müssen. Aber auf der Habenseite stand es eigentlich immer noch wesentlich mehr. Also die Offensive ist leider in dieser Saison wesentlich besser, schon wieder Schwung, so wie das gesamte Team. Es scheint hier nochmal leider, wie wieder auf dem Vormarsch zu sein, 22 Tore in den 7 Pflichtspielen, das heißt ein Schnitt über 3. Da muss man sich in der Defensive auf Rapid-Seite definitiv was einfallen lassen und da wäre es schön, wenn er Cvetkovic mal 2 Partien am Stück spielen könnte, weil sonst wird jetzt mich etwas außen vor gelassen, aber zum Leidwesen vieler Rapidler wohl erneut Max Hofmann am Start sein in dieser Begegnung. Und ja, also da darf man abwarten, wie viele Körner muss Salzburg tatsächlich noch jetzt im Rückspiel gegen Kiew lassen. Meiner Meinung nach ist eben hier für Rapid nicht nur kürzere Vorbereitungszeit, sondern eben auch, dass man hier wesentlich mehr Dampf machen muss wie Salzburg in diesem Match. Und das wird halt dann auch schon einen gewissen Impact haben. Von den direkten Duellen in der vergangenen Spielzeit gab es im Grunddurchgang jeweils zu 0 Niederlagen, zu Hause ein knappes 0-1, in Salzburg ein 0-2. Aber in der Meistergruppe konnten wir die Salzburger daheim mit 2-0 bezwingen und in der Mozartstadt gab es ein 1-1. Also ja, die beiden jüngsten Vergleiche sahen positiv aus, aber war eben damals auch noch eine ganz andere Mannschaft, will ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall eine andere Mannschaft mit einem Trainer, ja, der glaube ich nicht das volle Potenzial der Bullen auf den Platz bringen konnte. Und ich habe es jetzt extra aufgerufen und dann bei Prager leider vergessen, erneut ein prominenter Schiedsrichter dort im Einsatz, und zwar Anthony Taylor aus England wird diese Partie pfeifen. Und das war jener Schiedsrichter, der eben bei Spanien gegen Deutschland bei der Euro groß im Mittelpunkt stand, indem er diesen Elfmeter, vermeintlichen Elfmeter für Deutschland nicht gegeben hat. Wer dazu mehr hören möchte, kann sich gerne noch die vorletzte Euro-Nogo-Folge anhören. Ja, da gehen wir dezidiert darauf ein.
Ja, und ich habe natürlich vergessen, auf den ASK ASCO Öd, der Gegner bei der Austrian Cup, noch hinzuweisen, ein Verein aus der Regionalliga Mitte. Die sind derzeit Siebter in der Regionalliga, haben 2 Niederlagen und 2 Siege zu Buche, stehen das letzte Spiel gegen Hertha Wels 1-0 verloren. Und ich glaube, das ist der Gegner vom LASK oder vom Blau-Weiß. Irgendein Linzer spielt, glaube ich, gegen Wels jetzt da im Cup. Und der Trainer von Öd ist Kurt Russ, ein Altbekannter, war kurz Zeit, ich glaube ein paar Monate, 7 Monate oder 8 Monate Hartberg-Trainer, vor gar nicht allzu langer Zeit. Also ich glaube vor Markus Schopp sogar. Wird kein Spaziergang, aber sollte auf jeden Fall, wenn die Austria in so einer Form spielt wie vergangenes Wochenende, ein machbarer Gegner sein.
Ja, also spielen gegen Blau-Weiß-Linz.
Linz, genau. Irgendein Linzer Club.
Ja. Und aber Öd die 2 Heimspiele jeweils gewonnen gegen Steyr und Vöcklermarkt, also daheim wohl ganz gut, aber man wird schauen. Und bei Alltag haben wir jetzt noch sagen können, während Rapid ja zuletzt von einem Brasilianer abgeschossen, geärgert wurde, haben die ja Gustavo Santos, der bis jetzt in dieser Saison aufzeigen konnte. Also bin ich schon gespannt, wie die Austria Defensive mit ihm umgeht, sofern er zu der Zeit noch in Alltag ist.
Genau, der da für viel Gefahr und Torgefahr sorgt und den Dragovic und Co. auf jeden Fall im Auge behalten muss.
Stefan, ich würde sagen, wir haben jede Menge Infos abgeliefert. Ich bin eigentlich zufrieden mit unserer Ausgabe. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Ihr dürft uns natürlich jederzeit Feedback geben, sei es über unsere Social-Media-Kanäle, wo wir eigentlich überall fast mit am Start sind, aber gerne auch per E-Mail, Stefan.
Genau, nogo.wien@gmail.com. Ich bin nicht zufrieden mit dieser Ausgabe, weil wenn ich zufrieden bin, dann komme ich in die Komfortzone und ich möchte mich jede Woche verbessern.
Achso, okay, na prima. Dann Stefan geht voll motiviert, natürlich dann mit auch in die nächsten Ausgaben. Ich hoffe Rapid auch, der Stefan hofft die Austria auch und wir werden schauen, wie die ganze Geschichte weiterläuft. Haltet euch auf dem Laufenden. Natürlich via Social Media, aber am spätestens nächsten Dienstag dann auch wieder mit mit No-Go-Ausgabe 129.
Genau so ist es. Habt eine schöne Woche. Bis dann. Baba.
Ciao, Baba.